ARD Sounds.
Boah, das ist wirklich unfassbar kalt hier. Wir gehen gerade über einen Bürgersteig, wobei gehen das falsche Wort ist. Wir stapfen. Unter uns liegt eine dicke Schneedecke. Es ist Winter und nicht irgendein Winter, sondern einer in Russland. Das heißt, es ist kalt und ich meine richtig kalt, bis zu minus 35 Grad. Und trotzdem werden wir die nächsten Stunden draußen verbringen müssen. Denn vor uns sehen wir sie schon. Eine extrem lange Schlange. Wir stellen uns hinten an und müssen hoffen, irgendwann vorne anzukommen. Denn dort bekommt jeder und jede ein Stück Brot in die Hand gedrückt. So lange, wie es Brot gibt. Armut trifft in Russland während des Ersten Weltkriegs Hunderttausende. Und inmitten dieser Armut, inmitten dieser Verzweiflung, formt sich in der Bevölkerung ein Gedanke. Und dieser wird den Fall der Zaren und damit den Beginn der Sowjetunion auslösen. Freundinnen und Freunde des Wissens, endlich darf ich an der Stelle sagen, das hat auch das ganze Team in den WhatsApp-Kanal geschrieben, als klar wurde, dass es dieses Mal die Sowjetunion wird. Wie letzte Woche schon gesagt, ihr habt es euch so oft gewünscht wie, ich glaube, kein anderes Thema. Und trotzdem wurde es immer nicht gewählt in den Abstimmungen. Aber heute ist es passiert und das wird eine ganz, ganz, ganz spannende Reise, die wir da machen werden. Durch unterschiedlichste Epochen. Wir werden klären, wie die Sowjetunion überhaupt entsteht, wie sie zur Supermacht wird, wie das Leben in ihr dann über fast 70 Jahre aussieht und weshalb sie schlussendlich fällt. Viel Spaß, wir tauchen ein. Jetzt hier bei Wissen mit Johnny. Kapitel 1: Die Geburt der Zaren. Ich persönlich habe noch nie auf einem Pferd gesessen, aber die Menschen in meinem Umfeld, die es schon mal getan haben, sagen, es ist eine unglaubliche Freiheit, ein unglaubliches Gefühl. Und so reiten wir jetzt mal durch eine wirklich wunderschöne Landschaft. Wir durchqueren Felder und Flüsse, aber das Ganze nicht zum Spaß, denn wir sind auf einer Mission. Unser klares Ziel lautet Moskau. Die heutige Hauptstadt Russlands sieht Anfang des 16. Jahrhunderts noch ganz anders aus. Es ist eine große Stadtmauer erstmal, die man schon von Weitem sieht, die sich um die gesamte Stadt logischerweise zieht. Man will sich damit vor allem vor anderen starken Gebieten schützen. Denn Russland ist damals noch kein großes zusammenhängendes Reich. Es gibt zahlreiche Teilfürstentümer, Adelsfamilien und größere Städte, die allesamt Einfluss haben wollen. Und in Moskau ist dieser Wunsch damals besonders groß. Vor allem die herrschenden Fürsten der Stadt wollen nicht einfach nur länger Fürsten sein. Sie wollen viel, viel mehr Macht. Und nee, Moment, bevor hier gekämpft wird, müssen wir da erstmal ganz kurz eine kleine, aber sehr wichtige Sache klären. Und zwar, was ist eigentlich ein Fürst? Hatten wir schon mal ein paar Mal im Podcast hier den Begriff und ganz einfach runtergebrochen, ist das ein hochrangiger Adeliger oder halt ein Herrscher, der ein eigenes Gebiet hat, über das er bestimmen kann, sein Fürstentum. In diesem ist er ziemlich angesehen, aber in der Rangordnung stehen Kaiser und Könige noch weit über ihm. Also danach kommen sie erst, die Fürsten, die oft eben einfach nur beraten oder verwalten. Das heißt, es ist schon eine wichtige Position, aber wir wissen es ja aus der Geschichte der Menschheit, Macht lockt viele Menschen an. Und so kommt es dann, wo waren wir eben stehen geblieben? Ah, richtig, genau, zu ganz schön viel Gewalt. Vor allem ausgelöst von dem Moskauer Großfürsten Iwan dem Dritten, der durch teils sehr brutale Kämpfe immer mehr Gebiete unter seine Kontrolle bringt. Er schaltet politische Gegner dabei aus und reißt sich echt eine große Stadt nach der anderen unter den Nagel. Mit jedem Sieg wandert also ein Stück weiteres Land und damit auch Macht Richtung Moskau. Und so entsteht aus den kleinen Einzelgebieten, die Iwan kontrolliert, so langsam ein Staat. Und mit diesem Wachstum steht auch plötzlich eine Frage im Raum. Und zwar, ist ein Großfürst wie Iwan eigentlich ausreichend, um so etwas zu kontrollieren, also einen richtigen Staat, das Schicksal von Millionen von Menschen zu gestalten? Iwan, der mittlerweile zum Großfürst ernannt wurde, hat das Gefühl, dass dieser Titel aber immer noch nicht reicht. Und so kommt ihm ein Gedanke. Seine Mutter ist eine byzantinische, also eine oströmische Prinzessin. Und nach dem Fall von Konstantinopel im Jahr 1453, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also der Zeitpunkt, wo man wirklich gesagt hat, jetzt ist einerseits das Mittelalter durch und auch die letzten Überreste vom Römischen Reich sind gefallen, da dachte sich Ivan dann, naja, also eigentlich bin ich ja römischer Abstammung, also muss ich das Ganze so ein bisschen weiterführen. Und so kommt er damals auf ein Wort, das sich von Cäsar ableitet. Wie wir wissen, einer der größten Herrscher Roms, vielleicht sogar der größte oder der bekannteste auf jeden Fall. Und von diesem Wort Cäsar nimmt sich Ivan nur das Zar. Er schreibt von diesem Zeitpunkt, wenn er beispielsweise Briefe an irgendwelche Menschen schickt, immer unten als Absender Zar Ivan III. Doch es ist mehr so ein bisschen sein Undercover-Name, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, weil er wird nie zum Zar gekrönt. Vorher verstirbt er nämlich. Doch der Name soll, wie wir alle wissen, noch eine große Bedeutung in Russland bekommen. Und zwar durch seinen Enkel, Ivan IV., den wir auch heute als Ivan der Schreckliche kennen. Warum, erfahrt ihr ungefähr in 30 Sekunden. Doch bevor dieser bösartig bekannt wird, passiert das Historische. Im Alter von nur 16 Jahren wird er in einer feierlichen kirchlichen Zeremonie zum ersten Zaren Russlands ernannt. Es ist bewusst dieser groß formulierte Titel, damit jetzt endlich eine Person über dieses großgewachsene Reich herrschen kann. Und Ivan IV. Beginnt es zu modernisieren. Erstmal ist seine Veränderung ziemlich positiv, denn er passt Verwaltung und Gesetzgebung an, so dass es viel weniger Korruption und Amtsmissbrauch in seinen Gebieten gibt. Doch in den Jahren darauf wird er dann auch den Beinamen der Schreckliche bekommen, denn er will die Macht, die er hat, um jeden Preis behalten. Und er beginnt in dieser Zeit so ein bisschen paranoid zu werden. Er hört auf, Leuten zu vertrauen. Hinter Freunden vermutet er Verräter, Kritiker. Er will nichts mehr davon dulden. Er denkt an die Geschichte von Cäsar, der ja von seinen eigenen Senatoren umgebracht wurde. Historikerinnen und Historiker sehen auch so ein bisschen Ursprung seines Misstrauens in seiner Kindheit. Denn als Ivan der Schreckliche nur 3 Jahre alt ist, also damals noch gar nicht schrecklich, da muss er den Tod seines Vaters hautnah miterleben. Danach wird er zum Thronfolger und dadurch, dass er noch so jung ist, entsteht ein extremer Machtkampf, wie man das Ganze leiten und steuern soll. Sogar seine Mutter wird vergiftet innerhalb dieser Intrigen. Und das ist schon eine sehr, sehr, sehr schlimme Erfahrung, besonders für ein solch junges Kind. Ivan wird wahrscheinlich auch dadurch ein ziemlich harter Herrscher. Es kommt immer wieder zu heftigen Vorkommnissen. Ganze Familien verschwinden, genauso wie politische Gegner, ehemalige Freunde, andere Fürsten. Ivan etabliert eine Schreckensherrschaft, weil er will, dass niemand ihn anzweifelt. Und ohne es zu ahnen, legt er damit den Grundstein für viele Jahre der Zarenmacht. Denn als er stirbt, gibt er den Titel an seinen Sohn weiter. Und so auch dieser. Ganze 370 Jahre lang regieren sie. Doch dann folgt Kapitel 2. Die Revolution. Zeitsprung in die 1910er Jahre. Wie gesagt, die Zaren sind seit mittlerweile fast 370 Jahren in Russland an der Macht. Fast 4 Jahrhunderte, in denen unter anderem die Mona Lisa gemalt wurde, Amerika entdeckt und die Eisenbahn erfunden. Man spricht auch von der großen Industrialisierung, die in diesen zeitlichen Perioden die ganze Welt ereilt. Fabriken entstehen, Großstädte wachsen und wachsen nehmen wirklich krasse Ausmaße an. Wenn man sich Moskau zum Beispiel mal anguckt, das hatte zur Krönung von Ivan dem Schrecklichen, also zu Zeiten des ersten Zaren, etwa 100.000 Einwohner. Jetzt, 370 Jahre später, sind es fast 1,5 Millionen. Das ist, als hätte man jeden einzelnen Menschen, der dort wohnt, 15 Mal geklont. Also so viele neue Leute sind dazugekommen und dadurch auch ein großes Problem. Die Armut. Während nämlich Fabrikbesitzer und andere Großunternehmer extrem durch die Industrialisierung profitieren, natürlich auch die Zarenfamilien, So sieht es am unteren Ende der Bevölkerungsschichten genau anders aus. Viele Bauern müssen in die Stadt ziehen, weil sie sich schlichtweg das eigene Essen nicht mehr leisten können. Sie suchen Arbeit, können sich aber keine Wohnung leisten, weil so viele Menschen dort mittlerweile unterkommen wollen. Es kommt dazu, dass ganze Familien in einzelnen Zimmern untermieten müssen, also dort gemeinsam in einem einzigen Raum leben. Und selbst harte Arbeit reicht oftmals nicht mehr aus, um die eigene Existenz zu sichern. Die Folge: Viele Familien müssen trotz Arbeit betteln. Und als wäre das alles noch nicht schlimm genug, startet dann auch noch im Jahr 1914 der Erste Weltkrieg. Dieser lässt die Versorgung in Russland dann komplett zusammenbrechen. Lebensmittel wie Brot werden knapp. Die meisten Güter, die man noch produzieren kann, werden an die Front geschickt, damit wenigstens die Soldaten noch Energie haben zu kämpfen. Dazu steigen die Preise im Land ins Unermessliche. Um etwas zu essen zu bekommen, müssen sich Verbliebene im Land teils stundenlang vor Bäckereien oder anderen Ausgabestellen, wie ganz am Anfang der Folge beschrieben, anstellen. Wenn man dann endlich dran ist, ist das Brot meist leider schon komplett weg. In unserer Szene ganz vom Anfang, in diesem eiskalten Winter 1917, befinden wir uns gerade in Petrograd. Das ist das heutige St. Petersburg. Und dort werden in diesem Winter bis zu minus 40 Grad gemessen. Tausende Menschen frieren in den offenen Straßen und mit letzter Kraft brauen sie einen gewaltigen Protest zusammen. Gegen den Brotmangel, gegen die Bedingungen und vor allem gegen den damaligen Zaren, Nikolai II. Und genau inmitten dieser Demonstrationen wird der Gedanke geboren, der ganz am Anfang erklärt, alles jetzt verändern soll. Und zwar sagen die Menschen, warum sollte ein Zar in seinem schönen warmen Palast leben und wie ein König speisen, während das gesamte Volk, auf dessen Rücken ja der Staat existiert, erfriert und verhungert. Erst sind es Einzelne, die diesen Gedanken aussprechen. Viele haben Angst vor der Konsequenz, wissen, wie schrecklich die Zarenherrschaft mit Kritikern umgegangen ist. Alleine den Satz in der Öffentlichkeit zu sagen, hat in ganz vielen Zeiten direkt zur Todesstrafe geführt. Aber schnell werden es zu viele, die den Gedanken formulieren, den alle denken. Die Polizei kann es nicht mehr kontrollieren. Eine Massenbewegung entsteht. Die Stadt verliert die Kontrolle. Immer mehr Menschen strömen auf die Straßen und die Regierung schickt Soldaten, um diese Demonstrationen aufzulösen. Jetzt könnte man denken, dass es vielleicht zu erbitterten Kämpfen zwischen Staatsgewalt, also Polizei, und den Demonstrierenden kommt. Doch es passiert etwas, mit dem damals wohl nur sehr wenige rechnen. Denn die allermeisten Soldaten weigern sich zu schießen. Stattdessen schließen sie sich sogar den Protesten an. Denn auch sie leiden schwer unter der Zarenherrschaft der letzten Jahre. Diese Tatsache ist der entscheidende Wendepunkt. Denn ein Zar kann nur regieren, solange Armee und Staat ihm gehorchen. Während Nikolaus II. Verzweifelt versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen, zerfällt sein Machtsystem wie eine Sandburg, die von einer Welle erfasst wird. Seine Minister und Generäle wenden sich von ihm ab. Selbst seine engsten Unterstützer erkennen, die Revolution ist nicht mehr aufzuhalten. Nikolaus II. Unterschreibt nicht nur seine Abdankung, sondern auch eine Verzichtserklärung auf den Thron für seinen Thronfolger, also für seinen 11-jährigen Sohn. Das bedeutet, Nikolaus II. Ist nach fast 400 Jahren der letzte Zar des Landes. Danach geht ein Ruck durch Russland. Ein Ruck, der alles noch viel mehr verändern soll, als man sich vorstellen mag. Kapitel 3: Aus Revolution wird Sowjetunion. So, jetzt kommen wir langsam zum tatsächlichen Kern dieser Folge. Russland 1919. 2 Jahre nach der Revolution ist das Land völlig verändert. Es gibt keinen Hunger mehr, genug Brot für alle. Allen Menschen geht es perfekt. Ja, ihr merkt schon, wie ich das sage. Es wäre zu schön, wenn das alles die Wahrheit wäre. Doch diese sieht leider komplett anders aus. Zwar ist der Erste Weltkrieg mittlerweile beendet, doch Russland versinkt weiter im Chaos. Wenn man damals durch das Land reist, findet man keine richtige Regierung mehr, keine sicheren Grenzen, Eisenbahnlinien werden umkämpft, Dörfer wechseln mehrfach den Besitzer und ganze Regionen versinken in der Anarchie, also in einem Zustand der Gesetzlosigkeit. Es gibt keine Regierung, keinen Staat, keine Polizei, niemand sorgt für Recht und Ordnung. Dafür gibt es einen heftigen Bürgerkrieg. Und in dessen Mittelpunkt stehen zwei Parteien, die wir uns merken müssen. Auf der einen Seite die Roten oder auch die Rote Armee genannt, das sind die Bolschewiki unter der Führung von Wladimir Lenin. Sie sehen sich als die legitimierten Nachfolger der Zaren und sie wollen einen kommunistischen Staat. Also ganz vereinfacht erklärt, der Kommunismus will eine Gesellschaft sein ohne wirtschaftliche Ungleichheiten. Also getreu dem Motto, alle sind gleich. Es gibt auch nur eine einzige Partei, die alles beherrscht, alles bündelt und von oben quasi den Plan für den ganzen Staat vorgibt. Das ist zumindest die Auslegung des Kommunismus, so wie gesagt ganz vereinfacht erklärt, wie sich das die Bolschewiki vorstellen. Auf der anderen Seite stehen ihre Gegner, die Weißen. Zu ihnen gehören frühere Offiziere der Zaren, konservative Kräfte, auch Demokraten, Liberale, Nationalisten, also ziemlich viele verschiedene Gruppen, die eher wieder ein weiteres System haben wollen, das den Zaren ähnelt. Sie sind damals, was Ausbildung, Erfahrung und Bewaffnung angeht, eigentlich der Roten Armee weit überlegen. Dazu werden sie auch noch von einigen ausländischen Staaten unterstützt, die Angst haben vor einem kommunistischen Russland. Und dennoch soll es zu einem sehr überraschenden Ergebnis dieses Bürgerkriegs kommen. Warum, weiß Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel.
Das Besondere ist dann sicherlich, dass die Rote Armee eine enorme Fähigkeit besitzt, wieder aufzustehen, immer wieder dem Gegner die Stirn zu bieten, eben nicht aufzuhören zu kämpfen, sondern weiter zu kämpfen. Damit hätte niemand gerechnet.
Erstmal muss man sagen, es ist ein wirklich schlimmer, schwerer Bürgerkrieg, der so ein bisschen seiner eigenen Ironie verfällt. Denn eigentlich wollte man ja durch die Demonstrationen und alles, was dadurch ausgelöst wurde, Krieg, Hunger und Leid im Land vergessen, also sich davon wegentwickeln. Doch dieser Krieg sorgt dafür, dass sich all diese Symptome nur noch einmal verschärft und verschlimmert haben. Millionen von russischen Menschen verlieren in den darauffolgenden 5 Jahren ihr Leben. So lange soll der Krieg toben. Erst im Dezember 1922, als große Teile Russlands mittlerweile schon in Schutt und Asche liegen, ist er offiziell beendet. Und die Bolschewiki, die Roten, haben ihn tatsächlich gewonnen. Sie gründen damit einen neuen Staat. Mehrere Republiken schließen sich damals zusammen. Neben Russland sind das vor allem die Ukraine, Belarus oder Weißrussland und auch einige Gebiete im Kaukasus, das heutige Georgien, Armenien und Aserbaidschan zum Beispiel. Gemeinsam nennen sie sich die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, abgekürzt die UdSSR oder auch die Sowjetunion. Und diese soll extrem schnell extrem aufsteigen. Kapitel 4. Von Stalin zur Supermacht. Das, was ihr hier in meinen Händen gerade hört, ist eine Zeitung. Eine damals ganz neue, frisch gedruckte sowjetische Zeitung. Sie fühlt sich eigentlich genau gleich an wie Zeitungen überall anders auf der Welt. Sieht auch eigentlich fast gleich aus, aber wie sie entstanden ist, ist schon ganz schön anders. Denn jetzt in diesem kommunistischen System der Sowjetunion werden alle Herausgeber von Zeitungen streng überwacht. Es wird genau kontrolliert, was geschrieben wird, über wen. Vor allem Stimmen zum Staat und über den Staat werden natürlich extrem so verändert und angepasst, dass es sich gut liest. Alles Dinge, die gegen das damals schon ziemlich weit verbreitete Gesetz der Pressefreiheit klar verstoßen. Jegliche Form von Kritik wird verfolgt. Dazu werden wichtige Entscheidungen ab sofort nur noch von einer kleinen Führungsschicht rund um Wladimir Lenin getroffen. Klingt alles erstmal sehr, sehr negativ aus heutiger, freier Perspektive, aber man muss ganz klar festhalten, nicht alle Dinge würden viele heute als schlecht einstufen. Mit Gründung der Sowjetunion wird auch ein gigantisches Bildungssystem konzipiert und das wird für alle zugänglich gemacht. Also wirklich für alle, egal welches Geschlecht, welche Bevölkerungsschicht. Und das Ganze gilt nicht nur fürs Bildungssystem, sondern auch fürs Gesundheitssystem. Auch das wird frei, kostenlos zugänglich für jeden. Dazu bekommen Frauen die ultimative Gleichberechtigung, also alle Rechte, eine absolute Gleichstellung. Es gibt Arbeit und eine Wohnung für jeden. Und ihr merkt schon, das klingt alles ziemlich fair und gut und gleich. Und genau das sind die Grundprinzipien des Kommunismus, der in der Sowjetunion gelebt werden soll. Anfangs sind die Menschen auch unfassbar begeistert. Den allermeisten gefällt das neue System, doch es dauert nicht lange, bis es anfängt zu bröckeln. Alles beginnt mit dem Tod von Wladimir Lenin. Am 21. Januar 1924, nach längerer Krankheit, mehreren Schlaganfällen, wird seine Beerdigung groß inszeniert. Für viele ist er ein Held, er hat die Sowjetunion zusammengebracht. Sirenen heulen, unzählige trauern und stellen sich eine Frage. Wer wird Lenins Posten übernehmen? Und ist es jemand, der dieses immer größer und mächtiger werdende Land auch führen kann? Innerhalb der kommunistischen Partei kommt es zu einem sehr intensiven Machtkampf. Mehrere Männer stehen zur Wahl und beginnen sich durch Intrigen sowie interne Politikgefechte gegenseitig auszuschalten. Also nicht wortwörtlich die Überlebenden, aber viele werden einfach aus der Politik dann rausgezogen. Und so bleibt am Ende ein Mann übrig. Sein Name? Josef Stalin. Ein Georgier, und unter seiner Führung soll die Sowjetunion seinen nächsten großen Wandel erleben. Stalin fängt an, noch viel mehr auf die Industrialisierung zu setzen. Immer mehr Fabriken werden eröffnet, Stahlwerke aus dem Boden gestampft, riesige Industriestädte entstehen. Denn Stalin und die Führung haben ein klares Ziel. Sie wollen in Rekordtempo modernisieren. Der Preis dafür ist allerdings gewaltig. Immer mehr Bauern werden gezwungen, ihr Land für diesen Plan abzugeben. Und das ist echt heftig. Stellt euch das mal vor, ihr habt als Familie einen Bauernhof. Seit mehreren Jahrhunderten ist dieser in dem Besitz eurer Ahnen. Und plötzlich kommen uniformierte Männer vorbei und sagen, das gehört jetzt uns, dem Staat, also uns allen quasi. Und wer sich widersetzt, wird verhaftet, vielleicht sogar in ein Arbeitslager deportiert oder noch Schlimmeres. Dazu beginnt der Staat in dieser Zeit noch mehr zu kontrollieren und zu überwachen. Religionen werden offiziell verboten, eine Geheimpolizei installiert, die Gespräche vieler Menschen belauscht, ähnlich wie die Stasi, also das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR. Ein falsches Wort, auch wenn ihr es nur zu einem guten Kumpel sagt. Es kann jemand sein, der für diese Geheimpolizei arbeitet. Und dann reicht es schon aus dafür, dass ihr in ein Gefängnis oder in ein Arbeitslager gesteckt werdet. Ihr merkt schon, vor allem für die Menschen im Land ist es alles andere als eine einfache, freie Zeit. Aber auf der anderen Seite wird genau dadurch, durch diese völlige Auslegung auf Macht und auf Ausbau und auf größer und stärker werden, so wird die Sowjetunion zu einer absoluten Weltmacht. Und wie krass sie sich damals aufbaut, zeigt der Zweite Weltkrieg. Am 22. Juni im Jahr 1941 greift Hitler die UdSSR an. Und das trotz des Hitler-Stalin-Pakts, haben wir auch schon in den Folgen zum Zweiten Weltkrieg drüber gesprochen. Also eigentlich gab es ja ein Abkommen, dass man sich nicht angreift. Hitler und die Deutschen halten sich nicht daran. Kurz danach stehen die Panzer der Wehrmacht in der Sowjetunion. Doch die Rote Armee, die ja schon im Bürgerkrieg siegreich war, schafft es, auch den intensiven Vorstoß der Deutschen aufzuhalten. In unterschiedlichen Gebieten schlagen die Sowjets Hitlers Armeen zurück. In Stalingrad kesseln sie sogar tausende Soldaten ein und erzwingen damit eine deutsche Kapitulation. Das ist einer der entscheidendsten Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs. Und als dieser dann 1945 endet, hat die Sowjetunion so sehr gewonnen wie wenig andere Kriegsparteien. Es gab zwar erhebliche Verluste, doch das ist für die Staatsregierung nicht ganz so entscheidend. Viel wichtiger ist, wie extrem man den Machtbereich vergrößern konnte. Mit Polen, Estland, Lettland, Litauen, Teilen Finnlands und natürlich auch der späteren DDR entstehen neue kommunistische Staaten, die sich in die UdSSR eingliedern. Ein gewaltiges Konstrukt entsteht. Die größte Supermacht zusammen mit den USA. Und das sind, wie wir ja auch schon festgehalten haben, zwei komplett unterschiedliche Prinzipien, die da aufeinanderstoßen. Der Kommunismus gegen den Kapitalismus. Man fragt sich in dieser Zeit, wer von beiden die Welt regieren wird. Es entsteht ein erbitterter Zweikampf, der Kalte Krieg, mit vielen Stellvertreterkonflikten auf unterschiedlichen Punkten der Erde. Lange hält dieser Konflikt die Welt in Atem und je länger er dauert, desto deutlicher wird, selbst eine Supermacht kann unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Kapitel 5 – Als der Riese fällt. Bis tief in die 80er Jahre ist die Situation zwischen den USA und der Sowjetunion extrem angespannt. Es gibt keine klare Antwort auf die Frage, welche der beiden Supermächte sich durchsetzen wird. Wobei, wer genauer hinschaut, der erkennt, dass auf Seiten der Sowjetunion etwas schon etwas länger zu bröckeln beginnt. Seit Josef Stalin kamen noch 6 weitere regierende Politiker hinzu. Im Jahr 1985 ist Michail Gorbatschow an der Macht. Und dieser soll zum letzten Anführer der Sowjetunion werden. Aber alles der Reihe nach. In den letzten Jahrzehnten hat es, wie gesagt, in der Sowjetunion immer wieder Krisen gegeben. Denn während die Politik versucht, nach außen gelungene Fortschritte zu verkaufen, also darzustellen, wir sind diese Supermacht, für die uns alle halten und es läuft alles super bei uns, im Landesinneren sieht es derweil aber ganz anders aus. Vor allem in Lebensmittelgeschäften. Die Regale hier leer. Und damit kommen wir zur wohl größten Schwäche des damaligen kommunistischen Systems. Denn jahrzehntelang entscheidet der Staat, was produziert wird, in welchen Laufzeiten die Fabriken arbeiten und wohin Waren geliefert werden. Was für viele eigentlich gar nicht so verkehrt klingt, ist es eigentlich auch nicht, aber in der Realität wird vor allem die Art und Weise der Ausrichtung des Staates zum großen Problem. Hier mal ein Beispiel. Bei einer russischen Person zu Hause geht die Waschmaschine nicht mehr. Eine neue kaufen ist finanziell nicht drin. Man muss also ein passendes Ersatzteil besorgen. Aber egal in welches Geschäft die Person geht, das Teil ist nicht zu bekommen. Und der Grund liegt in der Staatsorganisation. Denn auch wenn viele Bürgerinnen und Bürger Ersatzteile, um zum Beispiel ihre Haushaltsgeräte zu reparieren, gebrauchen könnten, das Land setzt einfach andere Prioritäten. Der Stahl, der in die Sowjetunion kommt, wird für ganz andere Dinge benutzt. Zum Beispiel für den Bau neuer sowjetischer Panzer, um eben nach außen stark zu wirken in diesem Kalten Krieg. Auch Langstreckenraketen werden ganz, ganz, ganz viel konstruiert. Zum Beispiel wird ebenfalls die Raumfahrt ein großes Thema. Wir erinnern uns an den Zweikampf, wer es zuerst auf den Mond schafft und so wird halt ganz viel von dem, was man an Ressourcen in das Land bekommt oder aus dem eigenen Land abbaut, nicht für das Wohlergehen des Volkes genutzt. Dieses leidet stark unter der staatlichen Verteilung. Und als Gorbatschow dann 1985 in dieser komplizierten Zeit an die Regierungsspitze des Staates rückt, will er in der Sowjetunion genau deshalb etwas verändern. Er tritt 2 große Reformen los. Perestroika und Glasnost genannt. Auf Deutsch erklärt sich, was die Begriffe bedeuten. Perestroika steht für Umbau oder Umgestaltung. Dabei geht es vor allem um die Wirtschaft. Die soll nämlich eigenständiger werden. Zum Beispiel sollen Betriebe, wie in zahlreichen anderen kapitalistischen Staaten, viel mehr Freiheiten bekommen. Also selbstständiger handeln. Das produzieren, was auch von den Menschen im Land benötigt wird. Glasnost wiederum bedeutet so viel wie Offenheit. Teile der Meinungs- und Pressefreiheit kommen dadurch zurück. Zeitungen, andere Medien, Forschende, Bürgerinnen und Bürger dürfen jetzt wieder über die Dinge sprechen, über die sie sprechen wollen. Offen eben. Und vor allem sind es Probleme, die sie thematisieren. Probleme, die jahrelang verschwiegen wurden. Gorbatschow hofft, dass dadurch neues Vertrauen geschaffen wird. Doch absurderweise passiert genau das Gegenteil. Je offener die Menschen reden dürfen, desto sichtbarer werden die Schwachstellen des sowjetischen Systems. Korruption, wirtschaftliche Nachteile, historische Verbrechen und auch ziemlich viele politische Fehler werden so schamlos offengelegt. Gleichzeitig verbessert sich die Lage der Menschen durch die neue wirtschaftliche Orientierung nicht schnell genug. Also immer noch leidet ein Großteil der Bevölkerung. Und so verliert diese vor allem den Glauben an die Zukunftsträchtigkeit des Systems. Befehle aus Moskau haben sie satt. Sie wollen eigenständig handeln, ihr eigenes System etablieren. Und so geschieht es im Jahr 1991, also im 6. Amtsjahr von Gorbatschow. Die sowjetische Führung wird zwar immer noch einigermaßen zusammengehalten, aber immer mehr Gegenbewegungen wollen sie stürzen. Vor allem die einzelnen Republiken, die sich ja damals zusammengeschlossen haben, wollen jetzt wieder unabhängig sein. Und deshalb eskaliert die Lage komplett. Das Resultat sind erneut leider ziemlich intensive bürgerkriegsähnliche Zustände. Panzer rollen durch Moskau. Erneut herrscht vor allem in vielen Menschen die Angst. Doch nach wenigen Tagen passiert es dann. Das sowjetische System bricht zusammen. Eine Republik nach der anderen löst sich vom gemeinsamen Staat. Die Führung in Moskau weiß, dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Sie resigniert. Am 25. Dezember 1991 eröffnet die Deutsche Tagesschau, also am ersten Weihnachtstag, die Abendnachrichten folgendermaßen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Michail Gorbatschow hat vor 2 Stunden in einer Fernsehansprache offiziell seinen Rücktritt vom Amt des sowjetischen Präsidenten erklärt.
Ihr findet ein Foto als Nummer 1 in den Shownotes. Auf dem seht ihr, wie an diesem Abend ein letztes Mal die rote Flagge der Sowjetunion eingeholt und an ihrer Stelle die russische gehisst wird. Es ist quasi die letzte Amtshandlung von einem der mächtigsten Staaten unseres Planeten. Und damit geht sie zu Ende. Die Geschichte der Sowjetunion. Zusammenfassung. Los geht alles im 16. Jahrhundert, als Iwan der Dritte, den man auch übrigens Iwan der Große nennt, einen neuen Titel für seine Macht und seine Herrschaft haben möchte. Er beginnt, sich inoffiziell Zar zu nennen, abgeleitet von Cäsar. Und sein Enkel, Iwan der Vierte, den man leider auch Iwan der Schreckliche nennt, beginnt dann tatsächlich die Zarenherrschaft. Fast 400 Jahre lang bestimmen sie über ein stetig wachsendes Russland. Doch Armut, Kriege und soziale Ungleichheit sorgen dann für wachsende Unzufriedenheit im Volk. Der Erste Weltkrieg bringt das Fass schließlich zum Überlaufen. 1917 verliert der Zar Nikolaus II. Die Kontrolle und damit endet sie, die Herrschaft der Zaren. Doch statt dem sehnsüchtigen Wunsch nach Frieden folgt daraufhin in Russland ein brutaler Bürgerkrieg. Am Ende dessen setzen sich Lenins Bolschewiki durch und gründen 1922 die Sowjetunion. Unter Stalin wird das Land zur Industrie- und Militärmacht ausgebaut und die eigentlich verlockenden Vorteile des Kommunismus drehen sich ins Negative. Politische Verfolgung, Hunger und Angst sind an der Tagesordnung. Doch zunächst bleibt das System bestehen. Vor allem nach dem Sieg gegen Hitlers Deutschland steigt die Sowjetunion zur Supermacht auf. Sie prägt in den Jahrzehnten danach den Kalten Krieg. Nach außen stellen sie sich stark und gesund dar, doch im Inneren bröckelt das System. Es kommt zu großen wirtschaftlichen Problemen. Gorbatschow versucht 1985 mit Perestroika und Glasnost zwei große Reformen anzustoßen, um das System zu retten. Doch es ist bereits zu spät. Im Jahr 1991 zerfällt die Sowjetunion. Aus ihr entstehen 15 unabhängige Staaten. Viele greifen in den darauffolgenden Jahren wieder stärker auf eine eigene Sprache, Symbole, eigene Währung, eigene Religionen zurück. Russland bleibt übrigens der größte Nachfolgestaat und übernimmt weiterhin eine Rolle der führenden Weltpolitik. Wladimir Putin, der aktuelle Präsident, bezeichnet übrigens den Zerfall der UdSSR als größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Für ihn war es ein nahezu perfektes System. Das sieht man auch daran, dass noch immer die roten leuchtenden Sterne der Sowjetunion, die man halt auf der Flagge hatte, die findet man immer noch an den Türmen des Moskauer Kremls, also dort, wo die Regierung sitzt. Russland ist heute aber nicht mehr kommunistisch organisiert. Es besitzt eine marktwirtschaftliche, also eine kapitalistisch geprägte Wirtschaft mit privaten Unternehmen, vielen reichen Oligarchen und trotzdem auch mit einem starken Staatseinfluss. Damit ist tatsächlich von der ursprünglichen Sowjetunion fernab der Türme des Kremls heute nicht mehr viel vorhanden. Wissensfreunde, das war irgendwie eine besonders wichtige Folge, habe ich das Gefühl. Die Sowjetunion ist immer noch so ein großes Puzzlestück gewesen in unserem Podcast. Man hat immer wieder von ihr gehört, aber so richtig, wie sie entstanden ist und was die ganzen Hintergründe waren, das wusste man irgendwie nicht. Deswegen war das sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir endlich dieses Thema mal behandelt haben. Auch weil wir ja immer wieder sagen, um die Gegenwart besser zu verstehen, also das Hier und Jetzt, müssen wir halt aus der Geschichte lernen. Und ich glaube, das haben wir heute getan. Wobei ihr natürlich bestimmt auch noch ganz viele tolle Fragen zum Thema habt. Also her damit. Ich kann mich eigentlich nur jede Woche wiederholen, wie oft ich mich in eure Nachrichten verliebe, weil ihr das so unfassbar gut macht, so unfassbar spannend und intelligent, also wirklich großartig. Und dazu haben wir auch wieder einige bekommen zur letzten Folge, als es um das Hunter-Virus ging. Frage Nummer 1 kam von Ronja und auch fast gleich formuliert gestellt von Han. Hi Johnny, wenn man es hat, also das Hunter-Virus, wie geht es eigentlich wieder weg? Und da kann man zum Glück antworten tatsächlich wie die allermeisten anderen Infektionskrankheiten auch. Das Immunsystem muss es schaffen, die Infektion loszuwerden und dann halt darüber hinaus eine Abwehr bestehend aus Antikörpern aufzubauen. Bei der milderen Pumula-Variante, die es ja bei uns in Europa gibt, passiert das auch relativ simpel und nach spätestens ein paar Wochen geht es den allermeisten Patienten wieder gut. Bei der schwereren Andes-Variante, also der südamerikanischen, die ja auch auf dem Schiff ausgebrochen war, ist das Ganze etwas schwerer. Sie befällt vor allem Herz und Lunge, weshalb Betroffene manchmal sogar intensiv medizinisch beatmet werden müssen, bis es dann der Körper schafft, das Virus zu besiegen. Frage 2 ist von Leo77. Was passiert eigentlich mit den armen Tieren, die die Krankheit übertragen? Sterben die auch? Liebe Grüße ans gesamte Team. Ey Leo, erstmal ganz liebe Grüße vom gesamten Team zurück und wir haben eine sehr gute Nachricht, denn nein, die Tiere bzw. den Tieren passiert glücklicherweise überhaupt nichts. Sie haben sich über die Evolution so nah und so gemeinsam mit dem Hunter-Virus entwickelt, dass sie keinerlei Krankheitssymptome mehr zeigen. Dafür bleiben sie aber ihr Leben lang infiziert, also werden quasi zu Wirten des Virus, also das kann über sie immer übertragen werden. Die dritte Frage kam von Felix, der uns schreibt, dass er aktuell krank ist, deswegen erstmal gute Besserung. Er fragt sich, ob es auch andere Hunter-Viren gibt, also andere Varianten. Und welche sind die bekanntesten? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und yes, die gibt es. Weltweit sind rund 50 verschiedene Arten bekannt. Also ganz viele ähneln sich halt, aber sind trotzdem dann am Ende unterschiedliche Infektionen, die da ausgelöst werden. Sie können auch unterschiedliche, teils schwere Krankheiten nach sich ziehen. Am meisten unterscheidet man zwischen den europäischen bzw. den europäischen und den asiatischen Viren. Also das fasst man gemeinsam zusammen. Die befallen vor allem die Nieren und auf der anderen Seite haben wir dann die nord- und südamerikanischen, die wie beispielsweise das Andes-Virus deutlich gefährlicher sind. Wie gesagt, vor allem Lunge und Herz werden dort angegriffen. Und am bekanntesten ist vor allem halt jetzt durch den Ausbruch wahrscheinlich das Andes-Virus. Frage 4 kam von Nuri. Kann es nicht sein, dass wenn jemand aus Europa mal in ein Land reist, wo die gefährliche Andes-Variante herrscht, dass der dann zurückreist und somit dann das Virus nach und nach auch in Europa sich verbreiten kann? Und ja, also es ist theoretisch möglich, aber dazu müssten wir wahrscheinlich in Europa alle gemeinsam in einem Haus wohnen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig, denn wie gesagt, diese sehr schwere Variante überträgt sich zwar von Mensch zu Mensch, aber eben nur, wenn man sehr, sehr viel Zeit und mehrere Tage gemeinsam auf engstem Raum verbringt. Da reicht es nicht aus, mit jemandem wie zum Beispiel bei Covid im gleichen Supermarkt an der Kasse zu stehen. Deswegen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich diese Variante in Europa ausbreitet. Und die letzte Frage für heute kam von Anton. Wobei, der hat so einen Akzent über dem O. Vielleicht ist es auch Antoine. Antoine fragt, wie geht es der Dame, die in die Uniklinik Düsseldorf geflogen wurde, also die sich auf dem Schiff infiziert hat, weil ich wohne da in der Nähe und weiß fast gar nichts darüber. Und schön und empathisch, dass du fragst. Also es ist total schön, dass dir wichtig ist, wie es ihr geht. Und ich kann da wirklich eine richtig, richtig gute, schöne Antwort geben. Denn die 65-jährige Frau wurde nach umfangreichen Untersuchungen ohne jeden Virusnachweis völlig gesund aus der Düsseldorfer Uniklinik entlassen. Das ist wirklich, wirklich schön. Also sie war auch auf der MV Hondius auf dem Kreuzfahrtschiff, war sogar auch nachweislich in engen Kontakt mit teilweise Infizierten, aber sie hat sich selbst glücklicherweise nicht angesteckt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und auch so ein bisschen bei etwas Besonderem, weil das ist jetzt die letzte Abstimmung dieser Staffel. Dann gehen wir schon bald wieder in eine Pause. Es tut mir so ein bisschen leid, dass ich das sage. Wobei, nee, ein bisschen gelogen. Es ist die letzte Themenabstimmung dieser Staffel. Denn bei Folge 89, also am Ende der nächsten Folge, habe ich die vielleicht größte Umfrage jemals dieses Podcasts für euch. War das ein richtiger deutscher Satz? Ich bin mir gerade extrem unsicher. Aber ihr wisst schon, was ich damit sagen will. Und ich meine nicht mit größte die Anzahl der Optionen, sondern vielleicht eine der wichtigsten, die wir je gemacht haben. Warum? Das erzähle ich euch alles nächsten Sonntag. Wir müssen aber jetzt erstmal entscheiden, worüber wir da sprechen, also was das Thema der neuesten Folge wird. Als erstes haben wir erneut Troja und das trojanische Pferd. Ist auf Platz 2 gelandet, muss ich nicht nochmal erklären. Genauso wenig eigentlich wie Bitcoin, haben wir auch schon ein paar Mal damit dabei, haben jetzt wieder ganz viele von euch gesagt, bitte mach nochmal rein und machen wir natürlich. Als drittes, wer war Tupac, einer der einflussreichsten Rapper, dessen Tod immer noch so ein paar Mythen und Rätsel mit sich bringt. Als viertes der Ötzi, das ist eine über 5000 Jahre alte Mumie, die man in den Alpen entdeckt hat. Und die hat uns ganz schön krasse Einblicke in das Leben der Steinzeit gegeben. Als fünftes könnten wir ähnlich wie in der Folge zum gefährlichsten Tier der Welt mal auf die Suche gehen, was eigentlich das reichste Land unserer Erde ist. Also wieder so ein bisschen gemeinsam so durchrätseln. Und als letztes haben wir den Club der 27er. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Es gibt eine Gruppe berühmter Musiker, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die alle mit 27 Jahren gestorben sind. Es ist ein Mythos, der es in die Popkulturgeschichte geschafft hat. Und auch den könnten wir mal uns ein wenig genauer anschauen. So, Leute, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Ich bin so gespannt, was ihr zu der Abstimmung nächste Woche sagt. Ich freue mich schon ganz, ganz doll darauf. Und nicht nur ich, sondern das gesamte Team. Wir alle verbleiben euch gegenüber mit höchstem Respekt. Nee, irgendwie weiß ich nicht, warum ich das jetzt sagen wollte. Aber auch das tun wir auch. Mit höchstem Respekt und mit ganz viel Liebe für euch alle. Wir hören uns nächsten Sonntag. Und für weniger Wissen, entfuckt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ja, hier bin ich mal endlich wieder. Hat ein bisschen gedauert, bis ich mal wieder eine gute Podcast-Empfehlung für euch rausgesucht habe. Das gucke ich mir immer an und gucke so, naja, was könnte für euch passen? Und hier habe ich was. Und zwar sind wir ja in Folge 71, da sind wir ein bisschen eingetaucht in die sehr düstere Welt rund um Jeffrey Epstein. Ihr erinnert euch, die Epstein-Files und so weiter und so fort. Wir haben geklärt, wer dieser Epstein überhaupt gewesen ist, wie er so mächtig wurde, wie er irgendwie da so ganz fürchterlich dunkle und kriminelle Sachen auf einer kleinen Karibikinsel gemacht hat. Und genau zu all diesen Dingen gibt es jetzt eine neue Recherche von meinen Kolleginnen und Kollegen der ARD. Die könnt ihr euch in der ARD-Mediathek anschauen. Richtig gehört. Und es wird sehr, sehr spannend, denn Jeffrey Epstein hat nicht nur in den USA, sondern offenbar auch in Europa junge Frauen für eine potenzielle Model-Karriere rekrutieren lassen. Mindestens 19 Frauen sind über Scouts und so diese Model-Masche mutmaßlich zu ihm gelangt. Und da gibt es wirklich, wirklich krasse Sachen, die da so ans Tageslicht kommen gerade. Die Spuren reichen von Frankreich über Schweden bis weit nach Osteuropa. In Frankreich werden sogar verschiedene Vorwürfe im Rahmen der Epstein-Files gerade wirklich juristisch untersucht. Und all das findet man auch in der Doku wieder. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie sie heißt, sage ich euch. Epstein-Files Jagd nach Models in Europa. Den Link für die ARD-Mediathek findet ihr in unseren Shownotes als Nummer 2, aber denkt bitte daran, guckt es nur, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch mit diesem Thema einigermaßen wohlfühlt, wäre schon das komplett falsche Wort. Ihr wisst, wie ich es meine. Es geht nämlich um Sexualstraftaten, Menschenhandel, sexualisierte Gewalt, Prostitution. Ihr merkt schon, harte Themen. Bitte nur dann angucken, wenn ihr sagt, das verkrafte ich. Ist schon wirklich heftig, aber auch sehr, sehr gut gemacht. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende hier angekommen. Habt einen schönen Tag und passt auf euch auf.